Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie sind umstritten wie kein zweites Studienfach, die Gender Studies. Von Rechtspopulisten, Katholiken, aber auch von einigen Biologen und sogar von feministischer Seite wird die Geschlechterforschung attackiert. Im Zentrum der Kritik steht die These mancher Genderforscherinnen, dass bei der Einteilung von Menschen in Männer und Frauen die nicht-heterosexuelle Form von Identität ausgeschlossen bleibt. Aber stimmt das noch? Seitdem die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet wurde und das Bundesverfassungsgericht die Existenz eines dritten Geschlechts bestätigt hat? Ingeborg Breuer ist dieser Frage nachgegangen.
Ich selber habe Anfeindungen erlebt, dass es Briefe an meine Universitätsleitung gab, dass man mich doch besser aus dem Amt entfernen sollte, weil wir eben so viel Hokuspokus verbreiten würden und die jungen Generationen indoktrinieren. Immer wieder wird einem unterstellt, dass wir ja nur Ideologie und keine Wissenschaft betreiben.
Sabine Harg ist Professorin an der TU Berlin und leitet dort das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Sie betreibt Gender Studies.
In der soziologischen Geschlechterforschung geht es um Fragen sozialer Ungleichheit aus einer Geschlechterperspektive. Es geht um Fragen, wie etwa Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen organisiert ist, sowohl im privaten wie auch auf dem Erwerbsarbeitsmarkt. Es geht um Themen, die ja auch politisch von Bedeutung sind, etwa der Gender Pay Gap, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, selbst mit der gleichen Qualifikation.
Das klingt zunächst einmal wenig skandalös. Und doch sind die Gender Studies, also die Geschlechterforschungen, umstritten wie kein zweites Studienfach. Begriffe wie Gender-Gaga oder Gender-Wahn, Hokuspokus oder sogar Sargnagel der Frauenemanzipation gehören zum Repertoire des Gender-Bashings. AfD und CSU wollen den Studien die öffentlichen Mittel streichen. Ungarn hat das Studienfach bereits abgeschafft. Da mag manch reaktionäres Familienbild eine Rolle spielen, aber auch diverse Biologen halten Gender-Studies für eine antibiologische Pseudowissenschaft. Selbst Alice Schwarzer bezeichnete die Gender-Theorien schon als sektiererische Denkkonstrukte. Warum?
Das fühlt sich vielleicht für viele Leute so an, als seien sie aus einem Paradies vertrieben worden, wo alles klar war mit dem Geschlecht.
Erklärt Paula Irene Villa-Braslavski, Professorin für Gender Studies an der Uni München.
Manche trauern ja einer geordneten Natürlichkeit hinterher, die sie fantasieren. Da verstehe ich, dass Leute das als Verlust erleben.
Die Natürlichkeit von Geschlechterrollen allerdings stellte vor nahezu 70 Jahren schon die Schriftstellerin Simone de Beauvoir in Frage.
Man wird nicht als Frau geboren. Man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt.
Allerdings stellte Simone de Beauvoir damit nicht in Frage, dass es das biologische Geschlecht Frau gibt. Das interessierte sie einfach nicht, da es ihr allein um die Rolle ging, die die Frau in der Gesellschaft einnimmt. Eine Rolle nämlich als zweites Geschlecht, immer in Abhängigkeit zum Mann definiert.
Das ist sozusagen der Wissensstand, als man noch einen relativ klaren Begriff davon hatte, was eine körperliche Tatsache ist, was eine psychische und was eine soziale Tatsache ist. Und das Letzte wurde dann als Rolle bezeichnet.
Wendet Professor Stefan Hirschauer von der Uni Mainz ein. Er ist einer der wenigen männlichen Genderforscher.
Das ist ein bisschen komplexer geworden in den letzten 40 Jahren.
Und hier beginnt für so manchen der Skandal. Seit Ende der 80er Jahre entwickelte sich in den USA die sogenannte Queer-Forschung. Forschung über Homosexuelle, später auch Trans- und Intersexuelle. Wie bilden sich sexuelle Identitäten? Wie sexuelles Begehren? Ist Heterosexualität natürlich?
Mit der Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare sind wir dann ein Stück weit weitergekommen. Mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum sogenannten dritten Geschlecht hat sich etwas verändert.
Erläutert Sabine Harg, die selbst zur Dekonstruktion lesbischer und feministischer Identitäten forscht.
Dennoch sind wir ja kulturell in einer Situation, in der die meisten Menschen davon ausgehen, naja, Geschlecht, das wissen wir doch, was das ist. Das sind Männer und Frauen. Und sozusagen der Alltagsverstand geht davon aus, dass sexuelle Identitäten, wer wen begehrt, relativ klar geregelt ist. Der Angriff auf die Gender Studies setzt nun genau an der Stelle ein, dass unterstellt wird, ja, hier gibt es eine kleine verschworene Clique von Personen, Wissenschaftlerinnen, die wollen jetzt den Menschen ihre Identität wegnehmen. Also wollen ihnen wegnehmen, was es heißt, ein Mann oder eine Frau zu sein. Das ist natürlich mitnichten der Fall, auch wenn es natürlich in der Wissenschaft immer um Verunsicherung geht. Insofern sie kulturelle Selbstverständlichkeiten in Frage stellen.
Die Gender Studies stellen in Frage, dass der biologische Körper von der Formung durch Kultur und Gesellschaft ausgenommen ist. Ihre These ist, dass ein kulturfreier und wertneutraler Blick auf biologische Fakten der Geschlechterdifferenz nicht möglich ist, sondern dass die Natur, der Körper, stets durch die Brille der Kultur gesehen wird.
Selbstverständlich gibt es körperliche Aspekte der Geschlechterdifferenz, aber Sie können das nicht als einen Fundament beschreiben, der unabhängig wäre von sozialen Beziehungen, von Geschichte, von Begriffsbildung und so weiter.
Erklärt Stefan Hirschauer.
Wir haben einen Habitus, also wir bewegen uns anders, wenn wir als Mädchen oder als Jungen, als Männer oder Frauen sozialisiert worden sind. Das merken zum Beispiel Leute, die über die Geschlechtsgrenze rüber wollen, also Transgender. Die merken, wie viel sie ihren eigenen Körper umbauen müssen, wie sie ihre Stimme anders einsetzen müssen. Also nicht einfach nur der Kehlkopf hat eine bestimmte, erlaubt eine bestimmte Frequenz. Nein, weibliches Sprechen heißt, viel modulationsreicher zu sprechen. Das sind alles kulturelle Dinge, aber die haben aber definitiv auch eine körperliche Seite. Insofern sind diese beiden Sachen miteinander verquickt.
Es war die amerikanische Philosophin Judith Butler, die diesen Gedanken radikalisierte. In den 90er Jahren erregte sie Aufmerksamkeit mit ihrer These, dass Mann und Frau ausschließlich soziale Kategorien seien, durch die den Körpern erst ein biologisches Geschlecht eingeschrieben werde. Sie dekonstruierte die Idee, dass das Geschlecht Natur ist. Es sei vielmehr durch kulturelle Denksysteme und Sprachregeln bestimmt und letztlich Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Machtverhältnisse, die gesellschaftliche Vieldeutigkeit in eine heteronormative Ordnung pressten. So sieht es jedenfalls der Biologe und Philosoph Professor Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg.
Ist das nicht einfach unser Blick, den wir anwenden? Also indem wir Menschen immer angucken, können wir einfach aus einer europäischen Zentrierung heraus nicht immer nur weiblich und männlich erkennen. Denn wenn wir uns das genauer angucken, zeigt sich, ab der Moderne setzt eigentlich dieses Suchen nach Eindeutigkeit erst ein. Eindeutigkeit von Geschlechtern, Eindeutigkeit auch von Sexualität.
Die Einteilung der Menschen in Männer und Frauen schaffe eine binäre Opposition, so Judith Butler. Lesben, Schwule, Transsexuelle, Intersexuelle seien aus dieser Ordnung ausgeschlossen. Schon 1978 schrieb die sich selbst als radikale Lesbe bezeichnende feministische Schriftstellerin Monique Wittig:
Es wäre unkorrekt zu sagen, dass Lesben mit Frauen zusammen sind, Liebe machen, leben. Denn Frau hat nur Bedeutung im heterosexuellen System des Denkens und in heterosexuellen ökonomischen Systemen. Lesben sind keine Frauen.
Wenn jetzt in der queeren Theorie von Heteronormativität oder gar heteronormativer Zwangsordnung gesprochen wird, dann ist damit ausgesagt, dass wir in Gesellschaften leben, die eine bestimmte Verknüpfung von Geschlecht und Sexualität privilegiert. Das ist das, was wir heute mit dem Kollegen Volkmar Sigusch, dem Sexualwissenschaftler, als Cis-Geschlechtlichkeit verstehen, also Personen, deren Identität im Einklang mit ihrer anatomischen Geschlechtsausstattung ist und einer bestimmten Weise zu begehren, nämlich gegengeschlechtlich, also heterosexuelles Begehren. Das ist mit Heteronormativität gemeint. Und die wird politisch, gesetzlich abgesichert.
Die These, dass das biologische Geschlecht letztlich eine kulturelle Konstruktion mit zudem repressiven Effekten ist, ruft nun allerdings so manche Biologen auf den Plan. Der Konstanzer Evolutionsbiologe Professor Axel Meyer hält die Genderforschung für unwissenschaftliche Ideologie. Sein Kasseler Kollege Professor Ulrich Kutschera spricht von universitärer Pseudowissenschaft, die das buchstäblich naturgegebene Faktum biologischer geschlechtlicher Unterschiede leugne.
Man hat etwa 14.000 Eigenschaften des Menschen sehr genau untersucht im Laufe der letzten 50 Jahre. Eine davon ist die Körpergröße. Männer sind 8% größer als Frauen, unabhängig von der Kultur. Und alle Merkmale, die man bestimmt hat, sind erblich. Wir können also nicht ohne Biologie über Menschen reden. Selbstverständlich spielen aber kulturelle Faktoren eine Rolle. Aber diese sozialkonstruktivistische These, dass wir letztlich Produkte der Gesellschaft sind, das muss ich strikt von mir weisen. Da gibt es zu viele Tatsachen, die dagegen sprechen.
GenderforscherInnen wie Sabine Harg oder Stefan Hirschauer kontern, die Biologen ihrerseits verständen die Forschungsansätze der Kultur- und Sozialwissenschaft nicht. Und zudem sei die Humanbiologie längst weiter als die Evolutionsbiologen, die in starrem, binärem Geschlechterdenken verharren würden. Einer der Biologen, der eine so wörtlich Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive versucht, ist Heinz-Jürgen Voss.
Es geht tatsächlich darum, aufzuzeigen, dass es eigentlich dieses typisch weiblich und dieses typisch männlich überhaupt nicht gibt, sondern dass wir schon, wenn wir uns organische Strukturen angucken, immer auf eine Individualität dieser Ausprägungsform auch des Genitaltraktes kommen und dass, egal welche Merkmale wir uns betrachten, chromosomale Merkmale, genetische Faktoren, hormonelle Faktoren, inneres, äußeres Genital, das eben keineswegs eindeutig in eine Richtung weiblich oder männlich zeigen muss, sondern dass es eben sich tatsächlich bei jedem Menschen individuell unterschiedlich darstellt.
Es gibt alle möglichen Varianten. Also es gibt Frauen, die haben keinen Uterus oder es gibt Frauen, die haben keine Scheide und so weiter und so fort. Und je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man in Frage stellen, was ist überhaupt ein Mann oder eine Frau.
Auch die Hamburger Sexualforscherin Hertha Richter-Appelt kennt aus ihrer Praxis fließende Übergänge zwischen dem, was biologisch ein Mann ist und was eine Frau. Die dekonstruktivistische Konsequenz allerdings, dass Körper wie auch Geschlechtserfahrung etwas ausschließlich Kulturelles seien, möchte die Professorin nicht mitvollziehen.
Der Körper spielt eine enorme Rolle. Also ich finde es immer sehr eindrücklich, auch in der Behandlung, wenn Sie Personen, die sagen, ich möchte im anderen Geschlecht leben, wenn Sie denen Hormone geben, dann verändert sich dieser Körper in einem Ausmaß. Und da ist eine Wechselwirkung zwischen dem körperlichen Veränderung und dem subjektiven Erleben da. Also das kann man gar nicht voneinander trennen.
Sabine Hargs dagegen, die zur Verdeutlichung ihres Standpunktes auch schon mal von Frauen als Frauen verstandenen Personen spricht, würde Geschlechtszuordnungen am liebsten überflüssig machen. Auch die Öffnung der Geburtsregister für ein drittes Geschlecht, die Einführung von Genderclos oder die 60 verschiedenen Geschlechtseinträge von Androgyn über Transmensch bis Twitter, die Facebook anbietet, findet sie zu kurz gedacht.
Geschlecht ist vollkommen irrelevant. Es muss überhaupt nicht festgestellt werden. Und dann sind wir auch weg von dem Punkt, brauchen wir 2 oder 5 oder 12 oder 60 Geschlechter, sondern wenn wir sagen, letztendlich ist menschliche Vielfalt so komplex und wie Menschen sich selbst verstehen, wie sie ihren Körper verstehen und interpretieren und welche Art von Identität sie sich daraus basteln, sage ich jetzt mal. Am Ende könnte man sagen, ja, das Geschlecht gehört in den Bereich der persönlichen Freiheitsrechte und alle können sich so definieren, wie sie selbst wollen. Das wäre für mich das Ende der Heteronormativität.
Also Heteronormativität und diese ganze Rede von Zwangssystemen, die in der Tat von Judy Butler in die Welt gesetzt worden sind, soziologisch unterkomplex, Simplifikation.
Kontert Stefan Hirschauer, dem im Übrigen die Gender Studies zu stark von feministischen Opfernarrativen, Männer Täter, Frauen Opfer, geprägt sind.
Die Vorstellung, dass das oktroyiert werden könnte von irgendeinem mächtigen Apparat sozusagen, ja, die ist aus der Perspektive einer sozialen Bewegung formuliert, der die Judy Butler sehr nahe stand. Das sind eben die Queers, das sind die Transgender, das sind die Lesben und Schwulen, die aus einer Minderheitenposition so eine Art von Soziologie entwickelt haben. Wie gesagt, sie ist untauglich.
Idealismus hieß jene philosophische Richtung, der zufolge die Materie eine Erscheinungsform des Geistes ist. Und die Genderforschung in der Tradition von Judith Butler mutet zumindest an wie ein Neo-Idealismus, in dem Natur lediglich eine Art Effekt einer diskursiven Formation, also einer sprachlichen Ordnung ist. Also basiert auch die Evolution, die Erhaltung der Art durch Fortpflanzung von Mann und Frau letztlich auf der reglementierenden Ordnung eines heteronormativen Zwangssystems? Solche Thesen sind umstritten. Die Ethnologin Susanne Schröter forschte selbst über Grenzverläufe zwischen den Geschlechtern durch die Kulturen hindurch. Die Frankfurter Professorin kam im Gegensatz zu den GenderforscherInnen zu dem Schluss, dass Geschlechterordnungen außer in unseren postmodernen westlichen Gesellschaften strikt binär gedacht werden. Mann oder Frau.
Alle Gesellschaften haben irgendwelche Vorstellungen, was denn Männer und Frauen sind. Das kann sich streckenweise unterscheiden. Aber es hat in seinem Kern bestimmte Bereiche, die überall gleich sind, die hängen mit der Reproduktion zusammen. Jede Gesellschaft muss sich reproduzieren, so ist das nun mal. Und um Reproduktion, das heißt um den männlichen Teil der Reproduktion, den weiblichen Teil der Reproduktion, da entspinnen sich natürlich unglaublich viele Dinge. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Geschlechterordnungen waren immer im Zentrum von gesellschaftlichen Ordnungen.